Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das zu bedeuten? Kirchengeläut hier bei uns im Gottesdienst. Ich erkläre es später, ich komme darauf zurück. Ich habe mal wieder ein bisschen im Buch Daniel gelesen und finde das Buch immer wieder in verschiedener Hinsicht faszinierend. Man kennt wahrscheinlich vor allem die Geschichten, ja vielleicht schon aus der Kinderkirche, von den drei Männern im Feuerofen oder eben von Daniel in der Löwengrube und wie sie jeweils auf erstaunliche Weise übernatürlich gerettet werden aus dieser eigentlich ausweglosen Situation. Zeigt uns, und das will man dann ja schon den Kindern da praktisch begreifbar machen, zeigt uns, wie groß unser Gott ist. Er kann übernatürliche Dinge tun, ihm ist nichts unmöglich, in seiner Hand sind wir geborgen, sind wir sicher. Dann gibt es da aber auch im Kapitel 4 eine merkwürdige Geschichte über den König Nebukadnezar, wo er aufgrund seiner Überheblichkeit 7 Jahre verstoßen wird, von den Menschen ausgestoßen, irgendwo in der Einöde dahin vegetiert, Gras isst, wie die Rinder, vom Tau des Himmels benetzt wird, ihm Krallen wachsen oder halt seine Fingernägel wie Krallen wachsen und die Haare wie Adlerfedern, bis er nach 7 Jahren, heißt dann, ja, sein Verstand kehrte zu ihm zurück oder die Erkenntnis kehrte zu ihm zurück. Er erkennt und er anerkennt und bekennt, dass Gott allein der Herr ist und eben nicht der große König Nebukadnezar mit seinem riesigen, gewaltigen Reich. Für mich letztlich wieder die gleiche Botschaft. Unser Gott ist allmächtig. Ihm ist nichts unmöglich. Er konnte diesen König von einem Tag auf den anderen erniedrigen und er hat ihn von einem Tag auf den anderen auch wieder eingesetzt. Und er hat ihn auch in anderer Weise einfach als sein Werkzeug benutzt, so wie es ihm gefallen hat. Ja, und dann gibt es da zum Beispiel in Kapitel 9 des Buchs Daniel, Daniels Bußgebet für sein Volk. Und da möchte ich ein paar Verse einfach lesen, Vers 4 und 5. Daniel sagt, und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Vers 7 dann, bei dir Herr ist die Gerechtigkeit, bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts. Und nochmal ein Stück später dann, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Warum betet Daniel das? Was war geschehen? Ja, dazu müssen wir nur an den Anfang des Buchs schauen. Kapitel 1, die ersten 2 Verse, heißt es, im 3. Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, eben dieser Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand. In 2. Könige 23 kann man entsprechend lesen über diesen Jojakim. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was seine Väter getan hatten. Das heißt, schon über mehrere Generationen war in Israel einfach keine Gottesfurcht mehr. Man hat getan, was man wollte. Die Könige haben sich nicht mehr um Gott geschert. Den weiteren Verlauf kann man dann in 2. Könige 24 im nächsten Kapitel nachlesen. Eben Jerusalem wurde belagert durch Nebukadnezar. Ein erster Teil des Volkes wurde nach Babel weggeführt, unter anderem eben Daniel und seine Freunde. Zunächst vielleicht noch die auserwählten und besonderen Menschen, die der König dann in Babel gut gebrauchen konnte. Dann kam aber später eben eine weitere Belagerung, die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels, die zweite Wegführung, mehr oder weniger das ganze Volk gefangen nach Babel weggeführt. Ja, und warum? Warum wurde das Volk Israel in die Gefangenschaft geführt? Naja, sie waren dem Nebukadnezar halt einfach unterlegen, oder? Der war halt viel mächtiger, was hätten sie tun sollen? Das ist irgendwie die vordergründige Erklärung. Die ist schon auch richtig, ja, aber ich glaube, nach dem, was ich jetzt schon vorgelesen habe, ist klar, dass es da auf jeden Fall eine Ebene dahinter gibt und dass die vermutlich die entscheidende ist. Ja, das Volk Israel und seine Könige haben immer und immer wieder gegen Gott gesündigt, und obwohl er sie dann auch gewarnt hat durch Propheten und ihnen eigentlich genau angekündigt hat, dass sowas passieren wird, wenn sie nicht umkehren, dann hat Gott irgendwann gesagt, so, jetzt ist genug, jetzt lasse ich dieses Strafgericht zu. Und er hat den Nebukadnezar da schlicht und einfach auch benutzt, um genau das zuzulassen. Tatsächlich hat ihnen Mose ja schon im 5. Mose genau das vorgelegt und gesagt, also wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht und in seinen Wegen wandelt, dann wird es euch gut gehen, dann werdet ihr gesegnet sein in eurem Land. Aber wenn ihr ihn verlasst, dann wird praktisch das Gegenteil passieren. Ja, und in der Situation befindet sich jetzt das Volk und befindet sich Daniel. Und Daniel wird in dem ganzen Buch ja als gottesfürchtig beschrieben. Und ich denke, er war ein Vorbild in dieser Beziehung. Und er hat getan, was Gott will. Er hat sich eben zum Beispiel nicht vor einem Standbild niedergeworfen, das der König aufgestellt hat. Und daraufhin wurde er ja in die Löwengrube geworfen. Das hat er in Kauf genommen. Ihm war Gott einfach wichtig. Also ich denke, Daniel war gottesfürchtig und gerecht, und er betet dann da trotzdem in der Wir-Form. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt, und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Er hätte auch sagen können, ja, Herr, das Volk hat gesündigt und hat sich vergangen, und die anderen haben gottlos gehandelt, und deswegen muss ich das jetzt hier auch ertragen. Nein, er hat sich da sozusagen mit dem Volk eins gemacht und hat sich als Teil dieses Volkes gesehen und damit ein Stück weit auch stellvertretend gebetet und Gott um Vergebung gebeten. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, können wir genau diese Sätze auch für unser Volk und für unser Land beten? Herr, wir als Volk hier in diesem Land Deutschland, wir haben gesündigt, wir haben uns vergangen, wir haben gottlos gehandelt, wir haben uns aufgelehnt, sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Ich lese nicht jeden Tag Zeitung, ich schaue nicht jeden Tag Nachrichten, aber ich bin trotzdem immer wieder schockiert über die Entwicklungen in unserem Land. Da kann einem alles Mögliche einfallen, oder? Sexuelle Freizügigkeit, sexuelle Perversion in jeder Form. Beginnt mit vorehelichem Geschlechtsverkehr unter jungen Leuten, geht aber durch alle Altersklassen weiter mit Untreue und Ehebruch, Homosexualität, Transgender in allen möglichen Formen und Variationen, Dinge, die einfach nicht dem entsprechen, was Gott sich ursprünglich für uns Menschen gedacht hat. Abtreibung ist seit vielen Jahren straffrei, obwohl dabei ein Menschenleben ausgelöscht wird, zum Teil auf grausame Art und Weise. Viele unserer Politiker haben bei ihrer Vereidigung schon lange den Zusatz, so wahr mir Gott helfe, weggelassen. Natürlich kann man sagen, es ist konsequent, wenn sie nicht an Gott glauben, warum sollen sie diesen Satz sagen? So gesehen ist es ehrlich, aber ich finde es trotzdem erschreckend. Wenn man in die Präambel unseres Grundgesetzes schaut, dann kann man da lesen, da ist noch was von Verantwortung vor Gott die Rede, sagen ganz am Anfang als Überschrift über unserem Grundgesetz. Die Väter damals, die Väter des Grundgesetzes, waren sich ihrer Verantwortung vor Gott wohl noch ein Stück weit zumindest bewusst. Ja gut, und seit Tagen schon wieder geistert Halloween durch unser Land. Naja, ist ja bloß ein Spaß, oder? Macht man halt so, so wie man an Ostern Ostereier sucht und an Weihnachten einen Tannenbaum aufstellt, oder? Irgendwelche blöden Sachen halt. Ja, kann man vielleicht so sehen, kann man aber, denke ich, auch anders sehen. Und ich denke mir dann immer, wer weiß eigentlich noch in unserem Land, dass der 31. Oktober eigentlich eine andere Bedeutung hat, gerade in Deutschland. Da vorhin am Schluss war von der Lutherkirche, von der kam das Glockengeläut. Der 31. Oktober ist zumindest in der evangelischen Kirche der Reformationstag, wo man eben dran denkt, ja, dass Luther damals vor über 500 Jahren den Kern unseres christlichen Glaubens wieder neu entdeckt hat. Er hat ihn ja nicht erfunden, er hat ihn neu entdeckt, dass einfach der Mensch sündig ist und nicht durch gute Werke gerecht wird und schon gar nicht durch den Kauf von Ablassbriefen, wie es damals die Kirche gepredigt hat, sondern allein durch Gnade und durch den Glauben an Jesus und sein Erlösungswerk. Das hält die evangelische Kirche immer noch hoch, preist dem Herrn dafür. Auch wenn man sonst vielleicht da auch an vielen Stellen nicht mehr so viel Gottesfurcht findet, wie man sich's wünschen würde. Da kann ein Pfarrer eine außereheliche Beziehung anfangen mit seiner Vikarin und trennt sich von seiner Frau und wird dann nicht etwa vom Dienst suspendiert, sondern halt einfach auf eigenen Wunsch woanders hin versetzt. Als die Stelle dann neu besetzt werden soll, gibt es im Kirchenvorstand einen einzigen, der sagt, Leute, wollen wir wirklich ein Homopaar als Pfarrer haben? Zum Glück haben die anderen dann auf ihn gehört und es kam dann anders. Aber wir müssen nicht woanders hinschauen. Auch unter freikirchlichen Pastoren gibt es welche, die Ehebruch begehen, mit ihrer Sekretärin durchbrennen. Ja, also, ich könnte die Liste endlos fortsetzen. So viel zum Thema. Wir, ja, unser Land, unser Volk, wir haben gesündigt und gottlos gehandelt. Ja, vielleicht nicht wir persönlich, sicher auch, aber wir als Volk und als Land. Und vielleicht müssen wir uns als Christen zumindest die Frage gefallen lassen, ob wir über all die Jahre zu wenig gegen diese gottlosen Entwicklungen getan haben. Warum hat man heute das Gefühl, dass Homosexualität und Transgender genauso normal ist wie Heterosexualität? Weil diese Leute, obwohl sie eine kleine Minderheit sind, wirklich eine kleine Minderheit, über Jahre dafür gekämpft haben und so laut geschrien haben, dass heute sie jeder hört. Kämpfen wir dafür, dass voreheliche Enthaltsamkeit wieder ein hoher Wert ist, für den es sich lohnt, Treue in der Ehe, dass Mütter ermutigt werden, ihr Kind nicht abzutreiben, auch wenn sie in der Notlage sind. Ja, wie sollen wir dafür kämpfen? Da habe ich ehrlich gesagt auch kein Patentrezept. Es wäre schön, wenn wir da gute Ideen hätten, öffentlichkeitswirksame Aktionen und dann auch noch das Potenzial, sie auszuführen und umzusetzen und aufmerksam zu machen. Weiß ich nicht, was wir da tun können. Aber was können wir auf jeden Fall tun und was sollten wir tun? Wir können für unser Land beten. Und ich denke, das ist eine gewaltige Waffe und eine gewaltige Möglichkeit. die wir nutzen sollten. Ja, und das sage ich jetzt als einer, meine Frau weiß es, dass ich nicht der leidenschaftliche Beter bin. Und trotzdem halte ich jetzt heute eine Predigt darüber. Wie sagt man so schön? Man predigt sich immer selber. Ja, es ist wichtig für unser Land zu beten. Ja, so wie Daniel eben damals in dieser Situation für sein Land gebetet hat. Oder Nehemia, auch ein sehr interessantes Buch. Der war genauso in babylonischer Gefangenschaft. Und er hat dann erfahren, übers Internet, beziehungsweise damals über einen Boten, der aus Jerusalem kam, und er hat ihn gefragt, du, wie schaut es denn aus da in Juda und in Jerusalem? Und er hat ihm dann erzählt, ja, alles ist kaputt, alles ist niedergebrannt, alles ist ja kaputt einfach. Und er war schockiert und er war tagelang zutiefst betrübt. Und dann hat er auch begonnen zu beten und zu Gott zu schreien und auch stellvertretend um Vergebung zu bitten. Ja, und damit komme ich jetzt auf die Kirchenglocken zurück. Was haben die jetzt damit zu tun? Also zum einen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe Kirchenglocken. In meinem Garten vor meinem Haus kann ich sie hören. Die St. Martinskirche ist nicht allzu weit weg. Und wenn ich heute Nachmittag vielleicht wieder so um 6 herum dann noch im Garten sitze und den schönen Tag genieße, dann wird das Glockengeläut wieder anfangen. Und es war schon oft so, dass ich vielleicht gerade reingehen wollte und dann höre ich, oh, die Glocken fangen an, dann bleibe ich einfach noch draußen und höre zu. Aber erst in diesem Sommer im Urlaub habe ich irgendwo zufällig auch in der Kirche, in der evangelischen Kirche, gelesen, ja, wofür steht eigentlich Glockengeläut? Was bedeutet das? Warum läuten manchmal die Kirchenglocken? Also jetzt abgesehen davon, dass sie eben immer zur Stunde und zur halben Stunde und zur Viertelstunde schlagen, um die Zeit anzuzeigen. Und habe mal ein bisschen nachgelesen. Ja, es gibt unterschiedliche Anlässe. Also vor dem Gottesdienst wird geläutet 60 Minuten, 30 Minuten, 15 Minuten. Hatte zumindest früher den Zweck, die Leute daran zu erinnern. Hey, mach dich auf, komm in die Kirche, geh in Gottesdienst. Die evangelische Kirche da vorne läutet immer, wenn im Gottesdienst das Vaterunser gebetet wird. Ist einfach so der Brauch. Wenn im Sommer unsere Fenster offen sind, hören wir es gelegentlich. Am Ende des Gottesdienstes wird dann auch nochmal geläutet. Ja, und vor allem katholische Kirchen läuten tatsächlich jeden Tag, morgens, mittags und abends. Und der Sinn und Zweck ist eigentlich, die Gläubigen zum Gebet zu rufen. Dass man dreimal am Tag daran denkt, okay, nimm dir Zeit zum Beten. Weiß auch fast niemand mehr in unserem Land. Ich habe es auch nicht wirklich gewusst. Ja, wenn der Muezzin schreit, dann weiß man, der ruft die Moslems zum Gebet. Aber dass die Kirchenglocken sozusagen uns zum Gebet rufen wollen, habe ich da neu entdeckt. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, dann bleibe ich jetzt in Zukunft nicht nur draußen im Garten und höre einfach zu, wie schön sie klingen, sondern nehme ich mir Zeit, gleich in dem Moment zu beten. Und zwar für unser Land. Das habe ich mir jetzt so einfach vorgenommen. Und ja, wie gesagt, ich bin kein großer, kein guter Beter, sage ich jetzt mal. Was bete ich dann? ich bete sonst meistens auch jeden Morgen kurz für meine Familienmitglieder. Stelle sie unter Gottes Schutz. Und häufig bete ich dann auch, Herr, segne sie, beschütze sie an Leib, Seele und Geist. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bete ich für unser Land auch. Herr, segne und beschütze unser Land an Leib, Seele und Geist. Okay, was soll das bedeuten? Und dachte, okay, ich hänge mich an diesen drei Begriffen auf und versuche die jetzt mit Inhalt zu füllen. Was bedeutet das für unser Land? Fangen wir mit dem Geist an. Ja, Gott möge unser Land geistlich segnen, Erweckung schenken, dass die Menschen wieder nach ihm fragen, nach ihm suchen, dass sie ihn dann auch finden, dass sie ja, zu ihm umkehren, dass wir als Christen aufwachen, wenn wir schläfrig sind und so weiter. Dass einfach geistliche Erweckung geschieht. Was heißt für die Seele unseres Landes zu beten? Ja, ich denke mir, in unserem Land ist viel, also auch innerhalb unseres Landes ist viel Unfrieden, Zwist, Streitigkeiten zwischen Parteien, zwischen Anhängern verschiedener Überzeugungen, natürlich auch zwischen einzelnen Menschen, zwischen Nachbarn und so weiter und so weiter. Ich glaube, viele Seelen von Menschen sind verletzt und dann bete ich, dass Gott diese Seelen heilt und sozusagen auch die Seele unseres Volkes heilt und segnet. Ja, und das Leibliche, sage ich, sind sozusagen die äußerlichen Dinge. Schutz in jeder Beziehung, sei es Krieg von außen, sei es Terrorangriffe von außen oder von innen, Hackerangriffe, die immer gefährlicher und bedrohlicher werden. Auch materielle Versorgung, wo wir jetzt zum ersten Mal vielleicht seit Jahrzehnten denken, oh, wie geht das weiter, wenn alles jetzt noch teurer wird und so weiter. Wo ich mir denke, ja, ein Stück weit müssen wir vielleicht auch erkennen, dass es nicht immer so weitergehen kann. Aber ich bitte Gott doch, auch, dass er uns weiterhin einfach das Nötige schenkt. Ja eben, dieser Krieg in der Ukraine, der hat uns jetzt vielleicht Anfang des Jahres erschüttert. Inzwischen geht er schon so lang, ja, dass er längst wieder aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Er hat uns vielleicht vor Augen geführt, wie kurzsichtig und blauäugig wir manchmal denken, als damals in den 90er Jahren dann die DDR und die Sowjetunion zusammengebrochen sind. Haben wir gedacht, so, jetzt können wir abrüsten, jetzt brauchen wir kein Militär mehr, keine Waffen mehr, jetzt wird Friede sein auf Erden, oder? Wie unsinnig, oder? Und wie unrealistisch eigentlich. Ja, und eben, die Preise schnellen jetzt in die Höhe und es bedroht uns. Ja, Corona hat uns über 2 Jahre lang gebeutelt. Jetzt hofft man, dass es vielleicht überstanden ist, aber genau wissen wir es nach wie vor nicht. Ja, und ich habe mir jetzt schon gedacht, also natürlich können wir jetzt auch sagen, wer ist schuld dran, dass die Preise explodiert sind? Ja, Putin und der Ukraine-Krieg. Das ist so, wie wenn wir da am Anfang gesagt haben, ja, warum wurde Israel in die Gefangenschaft geführt? Ja, weil Nebukadnezar halt so stark und mächtig war. Das ist das Vordergründige. Aber gibt es da vielleicht eine Erklärung dahinter? Sind das vielleicht erste Warnzeichen Gottes, dass wir eben in unserem Land uns immer weiter von ihm entfernt haben und es höchste Zeit wäre, wieder zu ihm umzukehren? Ja, und die Geschichte Israels, wie sie dann damals weiterging, nach 70 Jahren nämlich, genauso wie es der Prophet Jeremia vorhergesagt hat, hat Gott das Land wieder zurückgeführt. Das Volk zurückgeführt in sein Land. Und der Nehemia, den ich schon erwähnt habe, der hat schon vorher vom babylonischen König die Erlaubnis bekommen, zurückzukommen und hat dann angefangen, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen. Und obwohl da ringsum auch Bedrohung und Feinde waren, die das verhindern wollten, hat Gott geschenkt, dass es gelungen ist. Also sprich, unser Gott ist durchaus in der Lage, den Fluch auch wieder in Segen zu verwandeln und Gutes zu tun und Gnade zu schenken, wenn ein Volk eben zu ihm umkehrt und Buße tut. Ja, und deshalb möchte ich euch jetzt einladen, ja, dass wir gleich jetzt im Anschluss an die Predigt gemeinsam für unser Land beten, vielleicht so anhand dieser drei Gedanken, Leib, Seele, Geist, diese verschiedenen Aspekte. Und ja, natürlich, dass wir es nicht nur jetzt tun, in diesem Moment, sondern dass wir es mit nach Hause nehmen. Vielleicht tatsächlich, wenn wir die Kirchenglocken hören, uns daran erinnern oder wie auch immer. Jeder kann sich da vielleicht andere Möglichkeiten schaffen, um einfach dran zu denken. Ja, vielleicht ein letzter Gedanke noch. Ja, Jeremia hatte ich auch schon erwähnt. Jeremia hat vorhergesagt, wie das Ganze laufen wird, dass nach 70 Jahren dann die Rückführung kommt. Und während das Volk im Exil war, hat er ihnen einen Brief geschrieben, den man in Jeremia 29 nachlesen kann. Und da ist ein ganz bekannter Vers drin, der lautet: Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl geht, geht's euch auch wohl, so sinngemäß. Okay, das schreibt er an die, die jetzt da in diesem gottlosen Babylon sind und in einem gottlosen Regime leben. Und denen sagt er: Betet für die Stadt, wo ihr jetzt seid. Und so können wir, denke ich, genauso sagen, egal unser Land jetzt als Ganzes gottlos ist oder nicht, wir sollen dafür beten. Wir sollen für unsere Regierung beten. Das ist einfach unser Auftrag. Also, deswegen mein Vorschlag, wir hören uns nochmal die Glocken an und dann ist das Gebet eröffnet. Also ich fange dann vielleicht an und ich möchte euch aber echt auffordern und ermutigen, betet mit. Betet von eurem Platz aus oder kommt auch hier vor. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, lasst uns vor Gott gehen.